Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Mit Hambüchen und Strumpf.
Da sind wir.
Herzlich willkommen.
Episode 1. Und wir schreiben den 23. Juli 2020. Ein Jahr noch, dann sollen die Olympischen Spiele in Tokio anfangen.
Ja.
Ein ungewohnter Fakt, dass Definitiv. Die Olympischen Spiele mal verschoben wurden.
Bisher gab es ja nur, dass sie zweimal boykottiert wurden. 1980 in Moskau hat der Westen boykottiert, 84 in L.A. der Osten. Aber jetzt aufgrund einer Pandemie, Verschiebung um genau ein Jahr, beziehungsweise fast genau ein Jahr. Normalerweise wären die Olympischen Spiele ja morgen losgegangen in Tokio. Und das hatten wir noch nie.
Und jetzt ist eine Minute rum und du hast schon zwei Fakten genannt, die sich jeder mit einfach in seinen Infotalk mit nach Hause nehmen kann.
Man nennt mich auch das Olympia-Lexikon.
Sehr gut, das wollen wir in den nächsten Wochen natürlich noch ein bisschen weiterführen, ob das dann auch wirklich so ist. Wir wollen die Leute auf die Reise mitnehmen nach Olympia, nach Tokio. 2021, das ist unsere Mission und wir wollen die Faszination Olympia nach Hause bringen, wie wir es natürlich auch schon in unserem Trailer gesagt haben. Ja, wir wollen, dass die Menschen Bock haben auf Olympia, so wie wir Bock haben auf Olympia und Athleten vorstellen, Olympia vorstellen.
Ja, das ist das Wichtigste. Ja, die Athleten sind die Protagonisten und dass wir beide Bock haben, ist klar, wir werden eigentlich jetzt in Tokio. Wir zwei, ja. Für Eurosport wären wir im Einsatz. Aber gut, müssen wir uns ein Jahr gedulden. Wir waren ja dafür schon, haben wir ja auch im Trailer erzählt, schon letztes Jahr im August nochmal da in Tokio.
Wenn es dann stattfindet, was wir natürlich hoffen. Wir haben hier auch, das könnt ihr nicht sehen, aber wir haben hier das Maskottchen von Tokio 2020 vor uns liegen, was natürlich kein Unikat ist, aber ich habe diesen Badge sogar noch dran vom Einkaufen. Also es ist bestimmt wertvoll, das Ding jetzt. Hat ja nie stattgefunden, dieses Olympia-Fest.
Ja, wobei ich gehört habe, dass trotzdem nichts Neues, was das Merchandising angeht, jetzt produziert wird, sondern es soll weiterhin Tokio 2020 heißen, auch wenn es erst nächstes Jahr stattfindet. Also das habe ich gehört und viele machen ja auch einfach aus der 2020, aus der letzten Null, machen sie dann noch ein kleines N und ein kleines E dahinter für 2021. Ja, also kann sein, dass sie da
drei Minuten 30 rum und du hast die schon wieder was ausgeballert. Also, ihr bekommt Wissen vermittelt. Und worum geht's heute?
Faszination Olympia.
Weiter. Faszination Olympia, aber vor allem wollen wir heute darüber reden, über den Höhepunkt deiner Karriere, Rio 2016, deine Goldmedaille und wie es dazu kam. Das soll unsere erste Folge sein, die natürlich dir vor allem gewidmet ist.
Ja, danke schön. Ich könnte ja jetzt hier eine Stunde alleine von mir herreden, aber ja, Rio war natürlich nochmal die Krönung, die Vollendung einer sehr, sehr langen Karriere. Na, ich war ja bei 4 Olympischen Spielen insgesamt dabei, mit 16 Jahren dann schon in Athen 2004. Das war ja schon das Größte für mich überhaupt. Ja, ich habe mit 8 Jahren angefangen, davon zu träumen. Da habe ich die Olympischen Spiele in Atlanta damals wahrgenommen. Ja, du hast auch davon geträumt, ja. Seit 96. Gut, nur dass du schon ein bisschen älter warst als ich.
Da war ich 14, ja.
Siehste. Und ja, damals hat auch noch ein deutscher Turner, Andreas Wecker, damals am REC gewonnen. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter damals gesagt habe, Mama, pass auf, ich will zu den Olympischen Spielen und ich werde auch gewinnen. Ja, das war ganz klar meine Ansage damals und mein innerster Wunsch, einfach da zu sagen, hey, ich gebe alles für diesen Traum. Und ab dem Moment lebte das in mir. Ja, und als ich dann mit 16 Jahren schon das erste Mal dabei war, war natürlich so ein Stück weit Traumerfüllung.
Das war 2004 in Athen, muss man nochmal sagen.
Ja. Genau. Und ja, letztendlich mit einem 7. Platz nach Hause gegangen.
Der Harry Potter des Turns, wie du damals genannt wurdest, naja, weil du deine Nickelbrille aufhattest.
Ja, ich hatte mir die Kontaktlinsen im Vorfeld geschrottet und musste dann auf meine Brille zurückgreifen, mit der ich halt auch schon viele Jahre davor geturnt hatte. Also es war jetzt nichts Schlimmes für mich, das zu machen. Und eitel war ich zu dem Zeitpunkt sowieso auch nicht. Und
so sah es aus.
Ja, danke. Aber ja, so mir ging es halt nur ums Turnen. Ja, und ja, 7. Platz damals rausgekommen. War im ersten Moment ein bisschen frustriert, hätte gerne natürlich eine Medaille geholt im REC-Finale, aber war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht drin. Im Turnen muss man sich auch irgendwo ein Stück weit einen Namen erarbeiten. Und den hatte ich natürlich mit 16 noch nicht, war so der Newcomer und natürlich der, wo viele dann gehofft haben, vor allem aus Deutschland, dass daraus noch was wird, dass das auch dementsprechend weitergeht. Und klar, nach Athen 2004 war für mich die große Motivation zu sagen, hey, wir haben 2007 eine WM in Stuttgart und danach die Olympischen Spiele in Peking. Das sollen die zwei Events werden. Ja, Stuttgart habe ich 2007 wirklich
gut performt, ja, da hast du einiges abgesahnt.
Ja, da haben wir erstmal als Mannschaft überraschenderweise eine Bronzemedaille geholt. Ich glaube, das war die erste Bronzemedaille seit der Wiedervereinigung für ein deutsches Turnteam. Und ja, dann im Mehrkampf Silber geholt und dann REC, letztes Gerät, letzter Mann, mein Ding da durchgezogen und bin dann Weltmeister vor heimischer Kulisse geworden, was bis heute einer der emotionalsten Momente meiner Karriere war, was natürlich aber auch dann den Druck für die Olympischen Spiele im Jahr darauf maximal erhöht hat. Ja, ich war Top-Favorit.
Du standst voll im Fokus. Ich glaube, jeder hat von dir das erwartet, dass ja, du da was holst.
Und ich selbst habe mich da auch noch reingesteigert, indem ich auch sehr offensiv mit der Presse, mit den Medien umgegangen bin und gesagt habe, ich fahre dahin und ich werde Olympiasieger. Ja, kann man machen. Theoretisch spricht.
Kann auch tief fallen dann, sage ich.
Genau, man kann es machen, aber in dem Fall war das nicht die beste Strategie, weil ich mich selbst halt so unter Druck gesetzt habe und von mir so viel erwartet habe.
Aber ich erinnere dich nochmal, du hast Bronze gewonnen.
Ja, und das checkst du im ersten Moment nicht. Musst dir vorstellen, ich stand bei der Siegerehrung in Peking auf dem Podest, habe die Bronzemedaille damals von Dr. Thomas Bach, der noch zu dem Zeitpunkt Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes war. Mittlerweile ist er ja Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Er hat mir damals die Bronzemedaille um den Hals gehangen, auch wusste ganz genau, dass ich mich ärgere darüber. Und ich habe mir nur die Medaille angeguckt und dachte mir in dem Moment nur, scheiße, falsche Farbe. Das war der einzige Gedanke in dem Moment.
Ist meine Karriere doch noch nicht vorbei? Ich muss weitermachen.
Hey, ich war erst 20, also das war klar, dass ich noch weitermache sowieso. Aber ja, dann erstmal zu realisieren, dass du eine olympische Medaille gewonnen hast und mal überlegst, wie viele Athleten nehmen an Olympischen Spielen teil und wie wenige gewinnen nur eine Medaille. Hat sich das irgendwann dann verstanden, aber habe ich auch angefangen, diese Bronzemedaille zu schätzen. Habe aber gesagt,
du warst auch noch sehr jung, ne? Muss man sagen.
Natürlich.
Mit den 20 Jahren hast du wahrscheinlich vor Ehrgeiz nur.
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt war ich vom Gefühl her unkaputtbar. Ich war auch in der Form meines Lebens eigentlich. Also seit 2008 habe ich nie mehr das Programm im Prinzip abspulen können, was ich damals gemacht habe. Also natürlich. Die Wertungsvorschriften im Turnen verändern sich alle 4 Jahre, immer nach Olympia. Dementsprechend musst du dein Übungsgut aufstocken, umbauen, wie auch immer.
Aber wenn ich das mal zusammenfasse, du hast danach natürlich gelernt, mit weniger zufrieden zu sein und vielleicht nicht auf das höchste Risiko zu setzen, aber auf die Sicherheit, oder?
Also ist ja, ich musste das schmerzhaft erlernen, ja. Haben mich erstmal komplett verheizt in dem Jahr nach Olympia 2008. Ja, danach hatte ich so einen inneren Ehrgeiz und ich bin einer, der mit so Frust und Wut so umgeht, dass ich eigentlich meistens sage, jetzt erst recht. Jetzt gebe ich noch mehr. Jetzt ziehe ich 4 Jahre durch bis London 2012.
Ja, hast du ja auch Overpace danach.
Um es besser zu machen, genau. Dann habe ich einfach zu viel gemacht, nicht mehr auf meinen Körper gehört, bis ich dann die ersten Verletzungen hatte, die sich dann mehr und mehr verstärkt haben, sodass ich dann Anfang 2011 einen Achillessehnenabriss hatte und dann erstmal eine Zwangspause hatte. Und in dieser Zwangspause habe ich erstmal verstanden und reflektiert, was eigentlich in den letzten Jahren abging und dass ich mit meinem Körper ganz anders haushalten muss und auch ganz anders damit umgehe. Ja, und dass man auch, klar, anfangen muss, nicht alles immer mit der Vergangenheit zu vergleichen, was, glaube ich, jeder von uns macht, egal ob es im Sport ist, ob es im Privaten ist, ob es im Beruflichen ist. Man vergleicht ja immer irgendwas. So war das damals. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja, aber es hilft dir manchmal in dem Moment halt nicht. Sondern vor allem im Sport, du musst halt dich nach vorne orientieren, du musst immer weitermachen und gucken, dass du dich verbesserst, dass du immer mehr auf deinen Körper hörst, das besser verstehst, Balance zwischen Belastung und Erholung. Und dann war ich auch wieder wohlgenesen nach der Achillessehnenruptur, sodass ich dann in London voll auf Angriff gegangen bin.
Erzählst du ja doch alles. Also
ja.
Ich dachte, wir machen nochmal irgendwann Einzelfolgen zu den einzelnen Dings.
Ja, ich könnte zu jedem Olympischen Spielen, glaube ich, 2-3 Stunden erzählen.
Okay, dann halt mal kurz inne. vergiss deinen Gedanken nicht. Ich wollte noch eine Frage zu Andreas Wecker stellen. Ja. War das Andreas Wecker dann quasi so ein Idol für dich? Also quasi ein Indiz dafür, dass du es auch als Deutscher schaffen kannst?
Ja, absolut. Also Andreas kannte ich auch persönlich natürlich durch verschiedene Wettkämpfe und Trainings. Und wir haben dann auch mal ein oder andere Show, Turngala zusammen bestreitet und bestritten. Deutsche Sprache, Schwersprache. Haben wir verschiedene Turngalas bestritten und natürlich war er in dem Moment ein Vorbild, aber ich war immer einer, der sich verschiedene Leute rausgepickt hat, an denen er sich orientiert. Also ich habe mir eigentlich für jedes Turngerät einen Spezialisten rausgesucht, wo ich gesagt habe, boah, den finde ich super, den probiere ich nachzuahmen, den will ich kopieren ein Stück weit.
Nur, dass man dass ich auch die ersten Infos mal weitergeben kann. Also bei den Olympischen Spielen 88 in Seoul hat er damals noch mit der DDR-Riege die Silbermedaille im Mannschaftsmehrkampf geholt. Und 92 in Barcelona, da gewann er jeweils Bronze am Seitpferd und den Ring am Reck sogar Silber.
Ja, Andreas Wecker war definitiv ein Vorbild für mich, aber auch für das gesamte deutsche Turnen. Ich meine, Olympiasieger wird man ja nicht alle Tage.
Ja, seine aktive Laufbahn hat er 2000 beendet und hat dann ein Unternehmen gegründet, das turnerische Events veranstaltet.
Ja, auf jeden Fall eine Inspiration für mich, da auch voll anzugreifen. Und wie gesagt, nach 2004, 2008 kam dann 2012 Olympia.
Dann steigen wir jetzt wieder ein, kurz vor 2012. Ja,
ja, da mit einer Silbermedaille dann nach Hause gegangen, was einfach super war in dem Fall. Also auch von der Gefühlslage komplett das Gegenteil wie noch in Peking 4 Jahre zuvor, sondern einfach glücklich mit dieser Silbermedaille und mein Kumpel und Erzrivale aus den Niederlanden, Epke Zonderland, der
The Flying Dutchman.
Ja, der fliegende Holländer im wahrsten Sinne des Wortes, der hat einfach an dem Tag in London die spektakulärste Übung geturnt. Ne? Und das muss man auch einfach fair anerkennen. Plus, wir kennen uns schon seit 2004, sind sehr, sehr gut befreundet. Und ich weiß noch, in London in den Trainingshallen gab es immer zwei Recks, die da standen. Und an dem einen Reck waren Epke und ich meistens am Trainieren und am Quatschen so ein bisschen. Und am anderen Reck waren wirklich die anderen, sei es die Asiaten, die Russen, die Amerikaner. Also es war schon im Training so ein bisschen, dass wir uns da so, ja, was heißt abgekapselt haben, aber dass wir immer gesagt haben, hey, wir wollen vor den anderen bleiben. Mhm. Ja, und dann haben wir es wirklich, wirklich auch geschafft. Und es war Wahnsinn. Und der eigentliche Plan war von mir damals dann nach London aufzuhören mit dem Turnen. Ich war dann
knapp. Das wurdest du ja auch ständig gefragt vorher. Sind das deine letzten Olympischen Spiele?
Ja,
ich glaube, mit den Fragen musst du dich auseinandersetzen.
Schon, wobei ich wurde in dem Jahr erst 25. Klar, die meisten wissen nicht, wie lange man turnen kann, aber so 30 ist dann schon die Obergrenze. In Rio war ich dann 28, knapp 29. Aber aufgrund der Achillessehnenverletzung habe ich gesagt, hey, mein Körper hat mir jetzt die ersten Zeichen gegeben, vielleicht solltest du da mal drauf hören und ja, einfach jetzt es gut sein lassen. Ne? Du hattest ja eine tolle Karriere. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir immer so ein bisschen in Anführungszeichen schön geredet, weil natürlich innerlich für mich immer klar war, eine Medaille fehlt noch.
Ja, ja, und du hast auch in deiner Biografie, in deiner zweiten Biografie den Absprungwagen, hast du ja auch an eine Zeile erinnere ich mich, da hast du geschrieben, Nicht-Sportler können gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet, eine olympische Medaille zu gewinnen. Und wenn man das gewonnen hat, dann ist das wie ein Orkan, der, ich weiß nicht, ob das die Worte waren, aber wie ein Orkan, der durch den Körper geht, der deinen ganzen Körper mit Endorphinen, mit positiven Hormonen versorgt. Und dieses Gefühl, wenn du das gefühlt hast, dann willst du es eigentlich wiedererleben. Und da dir ja noch eine Medaille in der Sammlung gefehlt hat, weswegen ja auch dieser Name Gold und Blech entstanden ist, auch zu Recht, wo du dann zum Goldturner wurdest, da diese Farbe gefehlt hat, hast du noch weitergemacht.
Definitiv. Plus entstand dann natürlich auch so ein bisschen diese Traumgeschichte von Bronze zu Silber zu Gold. Na, also das war dann natürlich auch so im Kopf, was ich dann damals, ich weiß noch, in London, dann aufgrund der Euphorie und wie du es gerade sagst, hast du so ein Gefühl, bist so gehypt einfach, noch so viel Adrenalin in dir und dann fragt die Presse dich, hörst du jetzt auf? Ja, da kannst du ja nicht sagen, ja, klar, höre ich jetzt auf. Sondern was ich gesagt habe, war nur, naja, ihr wisst ja, Bronze in Peking, Silber in London. Da wisst ihr ja, was in Rio kommt. Also könnt ihr euch die Frage selbst beantworten. So war meine Aussage damals. Natürlich, du bist super, super selbstbewusst in so einem Fall. Im Nachgang dachte ich mir, boah, Hambüchen, ey, halt doch einfach deine Schnauze. Vor Peking hast du auch die Klappe so aufgerissen und es ging schön nach hinten los. Und in dem Fall wieder Vollgas. Aber gut, das war halt in dem Moment dann so, ja. Und ich habe gedacht, ich mach das. Ne? Aber habe gleichzeitig dann nach den Olympischen Spielen in London ein Studium in Köln an der Deutschen Sporteschule angesprochen, wo kenn du ja ich, auch ja, studiert hast. Und
allerdings war ich da ja schon längst fertig.
Ja, und
mit
ich.
Mit der Nummer, als du angefangen
hast. Ja, ne? Gott sei Dank. Das wäre nicht gut gegangen mit uns zwei. Dann wären wir jetzt noch Studenten.
Hätten meine Eltern was gegen gehabt.
Ja, meine auch. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich natürlich auch ein bisschen Student sein. Ja, also ich war jetzt aber nicht auf jeder Studentenparty, ganz und gar nicht, aber einfach mal.
Auf jeden Fall wolltest du natürlich auch mal das Leben genießen, ist ja auch in Ordnung. Und mit der Silbermedaille in der Tasche hast du gesagt, ich will noch was haben, aber mit nicht so viel Aufwand.
Ja, das kann man genauso beschreiben, ja. Ich wollte halt
fand
nicht mehr.
Fand dein Vater auch richtig gut.
Ja, super.
Hab ich mal gehört.
Ja, super. Ja, ich wollte halt einfach ein bisschen auch was vom Leben noch haben, ne? Natürlich. Ich habe alles dem Turnen untergeordnet, ja.
Du musst ja immer mal rechnen, wie alt warst du denn da?
25.
Okay, alles klar, ja. Da darf man dann irgendwann auch mal was vom Leben haben. Du musstest auf viel verzichten. Das kann man in deinen Biografien nachlesen. Oder auch hier zuhören in den nächsten Wochen, denn wir wollen natürlich auch in den nächsten Wochen andere Steps deiner Karriere, deines Lebens nochmal beleuchten. Uns natürlich um andere Sportler kümmern, aber immer kommen wir auch mal wieder zu dir zurück.
Das ist nett.
Ja, hab ich mir so gedacht, bevor wir hier gesagt haben, wir machen diesen Podcast.
Ja, das ist auch schön. Aber ich freue mich auch, wenn wir dann Gäste mit reinholen und aktuelle Themen besprechen können. Aber nichtsdestotrotz, wollte halt einfach mal abends, wenn ich jetzt auch neue Kommilitonen kennengelernt habe, wollte ich abends mal essen gehen oder wir gehen mal ins Kino oder trinken mal in einer Bar was oder wie auch immer, habe nicht mal die Schlafenszeiten eingehalten, den Rhythmus und so weiter und so fort. Also ja.
Entschuldigung, dass ich da jetzt lache, so mit 25 die Schlafzeiten nicht eingehalten. Da hört sich erstmal total bescheuert an. Ja, aber
als Leistungssportler, Schlaf ist die beste Erholung. Ne? Und wenn du da nicht genug kriegst, dann erholt sich dein Körper nicht genug und das merkst du direkt im Training. Und habe dann auch nur noch einmal am Tag trainiert, anstatt zweimal. Ja, also den einen halben Tag dann meistens mit Uni gefüllt. Klar, da war auch viel Sportpraxis dabei, aber trotzdem bin ich schon immer ein Typ gewesen, entweder ich muss richtig und voll professionell und konzentriert trainieren oder ich komme einfach nicht in Form. Ja, das restliche Jahr von 2012 habe ich noch von der Olympiaform profitiert. Ja, da konnte ich noch in der Bundesliga ein bisschen turnen und hier und da, das war kein Stress. Dann war ich fast 3 Wochen mal im Urlaub, weil, wie gesagt, ich wollte halt auch mal ein bisschen leben und mich mal auch einfach mal zurücklehnen nach den Olympischen Spielen. Ja, und dachte dann im Januar so, ja, jetzt geht's genauso weiter.
Wie sieht das dann so aus? So, legst dich dann einfach auf die Liege, guckst so gern Sonne und lässt dich brutzeln oder machst du dann doch auch nochmal irgendwie einen Schnorcheltauchgang oder so?
Also damals war es wirklich so, dass ich dann, wenn ich mal Urlaub hatte, auch mich wirklich erholt habe. Also sprich, gar nichts gemacht habe, fast nichts. Ne? Also viel rumliegen, Sonnen am Strand, je nachdem, wo ich unterwegs war, vielleicht mal in die Stadt ein bisschen oder klar, so schnorcheln, tauchen, so Geschichten gerne. Aber nichts, wo es richtig körperlich anstrengend wurde, weil ich gesagt habe, hey, das ist die einzige Zeit im Jahr, wo du mal wirklich dich zurücklehnen kannst, wo du körperlich dich einfach nicht belasten musst. Und
aber das will ich nur den Leuten sagen. Also ihr könnt das alles machen, aber ihr werdet nur unter bestimmten Bedingungen dann auch noch zum Olympiasieger. Aber da kommen wir gleich zu.
Ja, aber heutzutage ist anders. Ja? Wenn ich jetzt im Urlaub bin, ich kann das nicht mehr stundenlang da einfach nur rumliegen in der Sonne. Da wird mir langweilig. Früher war das klar, das war die einzige Phase, wie gesagt, im Jahr, wo du das mal machen konntest. Ansonsten war das nie möglich. Aber jetzt ist es auch anders, dass ich wesentlich aktiver im Urlaub bin und gerne was machen möchte. Aber ich weiß noch, wie gesagt, damals dann kam ich 2013 im Januar zurück, dachte, oh ja, jetzt machst du es genauso entspannt weiter wie letztes Jahr nach London, das hat ja auch funktioniert. Und bin halt gar nicht in Schwung gekommen. Ja, hab mich da nur durchgequält durchs Training, immer wieder auch so kleinere Verletzungen, sich mal den Finger hier und da umgeknickt, einfach weil ich physisch nicht richtig fit war, nicht wach war, nicht diese Spritzigkeit einfach hatte und wollte aber trotzdem dann in die Weltcups einsteigen. Ja, hab dem Vater gesagt, ja, wir tun da demnächst am Weltcup in Frankreich. Ja. Ich meine, Du kennst meinen guten Herrn noch nicht persönlich, so wirklich, ne?
Ja, das steht auf meiner Liste, dem muss ich nochmal Hallo sagen, auf jeden Fall.
Ja. Aber wenn den siehst, dann weißt du, Turnfanat ohne Ende, der geht jetzt Ende Juli in Rente. Aber du glaubst ja nicht, dass der einen Tag nicht in die Halle gehen wird. Das geht
also
genauso weiter.
Ich will nicht
weiter.
Zu viel versprechen, aber irgendwann müssen wir natürlich auch mal mit deinem Vater reden. Ne? Also das ist auch eine Geschichte, der ist ja, hat ja lange in Japan gelebt und hat ja auch ewig geturnt, hat den Traum Olympia nicht ganz in Erfüllung gebracht.
Ja, 1980, wo der Boykott war vom Westen, das war seine Chance.
Ja, zwei Jahre später bin ich geboren. Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Also,
ja,
habe ich nicht mitbekommen, dass dein
Vater... Da war ich auch noch nicht geboren.
Genau, das stimmt. Aber es ist ja dein Vater, der hat dir das wahrscheinlich öfter erzählt.
Ja.
Auf jeden Fall, da kommen wir auch nochmal hin. Und dein Vater, um jetzt mal auch dann Richtung Rio zu gehen, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Im April 2013, da hattest du einen Streit mit deinem Vater. Und du hattest ja eben gerade erzählt, du wolltest einfach zu den Weltcups, wolltest da ohne, in Anführungsstrichen, viel Training einfach teilnehmen und dein Vater hat es nicht so gefallen und deine Art und Weise auch nicht so gefallen, wie du, was du für eine Einstellung mitbringst und hat dich dann arrogantes Arschloch genannt. Und das war dann die Initialzündung und vielleicht sogar dann wahrscheinlich der Schlüssel zur Goldmedaille, würde ich mal sagen.
Hast du gut gesagt, definitiv. Ja, war ein ganz spezieller Moment. Ich meine, klar, eine Vater-Sohn-Konstellation im Sport, was es ja auch häufiger gibt, ist sicherlich nicht ganz einfach. Ist immer auch oder kann häufig sehr hitzig sein. Als Sohn nimmst du natürlich die Korrektur meistens als Kritik auf. Also insofern schaukelt sich das hoch. Es ist schon ein respektvolles Miteinander. Aber trotzdem, natürlich, es kommen dann vulgäre Ausdrücke, wie zum Beispiel arrogantes Arschloch, dann zustande. War aber in dem Fall auch komplett berechtigt. Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich auch einfach arrogant zu ihm. Ja, dass ich mir schon wieder den Finger verletzt hatte und wollte dann trotzdem diesen Weltcup turnen. Und er sagte, nö, ich melde dich ab, du turnst dann nicht. Und wir uns dann halt einfach da hochgeschaukelt haben, weil ich gesagt habe, komm, jetzt stell dich nicht so an, ich mach das schon, mit ein bisschen Adrenalin im Wettkampf ziehe ich das schon durch. Also völliger Verlust der Realität einfach, ne? Weil wenn du nicht fit bist, bist du nicht fit, das kannst du auch nicht mit Adrenalin wieder gut machen. Und ja, da haben wir uns halt hochgeschaukelt, bis hin, dass ich halt ihm wirklich so einen dummen Spruch in den Kopf geknallt habe, von wegen, ey, wer hat eigentlich die Medaillen geholt, du oder ich? Ja, also insofern war das dann schon
so ganz
völlig in Ordnung. Nein, war es auch nicht. Und das ist auch, das tut mir auch im Nachgang echt total leid, weil, ja, das hat er nicht verdient, in so einem Moment halt so einen dummen Spruch zu bekommen. Aber das ist halt dann Emotionen und, wie gesagt, dadurch, dass es nicht ein fremder Trainer ist, in Anführungszeichen, oder ein externer Trainer, sondern wirklich auch noch der Vater, kannst du dich dann manchmal halt nicht so zurückhalten. Oder zu einem anderen hätte ich das niemals so gesagt, natürlich. Ne? Aber bei ihm, so, ist halt rausgerutscht, bis er dann halt einfach rausgeknallt hat, in einer vollen Halle damals in Köln. Einfach, du bist ein arrogantes Arschloch. Aber auch in einem vollen Sound, ne? Natürlich bei mir alle Ohren offen, ne? Und ich so, Und er dann nur, ja, entweder du reißt dich jetzt zusammen oder ich suche mir einen neuen Job. Ja, das war die Ansage. Und ich bin dann aus der Halle raus, wahrscheinlich nochmal irgendwas hinterher geschimpft und bin dann raus, voller Wut und Enttäuschung. Ja, meine damalige Freundin war dann zu Hause, ich mich dann natürlich direkt ausgekotzt und ausgeheult und sagte zu ihr so, was soll ich machen? Ich weiß nicht, soll ich nochmal wirklich durchziehen? Dann muss ich aber wieder auf alles verzichten, weil anders funktioniert es bei mir nicht. Vollgas oder soll ich sein lassen und ein bisschen mehr was, ja, das Leben ein bisschen mehr in der Hinsicht genießen können. Und
da hat ja auch damals ein Freund von dir, also einer deiner besten Freunde, Fabian Lotz, der heute auch noch turnt, den du heute teilweise ja auch trainierst, ja, hatte eben dasselbe Gespräch auch mit dir.
Ja.
Und hat da auch nochmal dich gefragt, so willst du dir die Schmerzen, willst du dir alles nochmal antun bis Rio,
ja,
den Verzicht und alles machen. Aber du hast ja auch innerlich so ein bisschen daran gedacht, so ja, aber dein Vater ist auch derjenige, der dich dahin gebracht hat, der dich überhaupt so weit geformt hat und ein Satz, den er dir ja immer mit an die Stange gegeben hat, so kurz davor, Spiel mit der Stange, wie im Training. Auf den wolltest du dann doch nicht ganz verzichten.
Ja, es kamen viele Gedanken dann in meinen Kopf, ne? Auf der einen Seite natürlich erstmal mein eigener Traum, Olympiasieger zu werden und dass ich das noch nicht geschafft habe und das natürlich innerlich noch gebrannt hat, gesagt habe, hey, eine Medaille fehlt noch in der ganzen Sammlung. Und natürlich dann kam der Punkt mit meinem Vater, dass ich gesagt habe, hey, was ist mit ihm eigentlich, wenn ich aufhöre? Ja, er hat ja noch ein paar Jahre bis zur Rente und habe dann auch mir natürlich Gedanken gemacht, wie seine Zeit halt sein wird. Ja, und dachte auch, hey, komm, wenn ich jetzt zumindest noch 3 Jahre weitermache, dann hat er halt dann nicht mehr allzu lang oder nur noch mal 4 Jahre, bis er wirklich in Rente geht. Also es waren viele Gedanken eine Rolle. Plus, oder das Hauptding natürlich, was will ich? Ja, will ich noch mal durchziehen? Will ich nicht? Und der Fabs hat mich das gefragt, ob ich mir das noch mal alles geben möchte.
Und da hast du geantwortet, ich kann noch. Ich habe noch Bock.
Ich habe noch Bock, definitiv. Ja, und das war auch das Wichtigste. Ja, dass auch meine damalige Freundin mich gefragt hat, oder nicht gefragt hat, sondern einfach nur gesagt hat, hör auf dein Herz. Ja, und das war das Wichtigste oder das Beste, was sie da hätte sagen können in dem Moment, weil einfach klar war, warum mache ich das Ganze? Ja, und zwar, weil ich schon immer den Sport geliebt habe und den auch nur deswegen angefangen habe. Und das wurde mir in dem Moment nochmal klar. Plus dachte ich dann, hey, du bist 25. Ja, da geht doch was. Ja, vom Alter sowieso. Plus dadurch, dass ich ein bisschen weniger gemacht habe nach London, hat sich mein Körper auch ganz gut erholt. Von diesen kleinen Verletzungen abgesehen, wie gesagt, mal einen Finger umgeknickt und so, das passiert. Ja, aber ansonsten war ich eigentlich super beisammen. Ich musste halt nur den Schalter im Kopf umlegen und wieder sagen, hey, ich diszipliniere mich wieder, ich gehe wirklich, was heißt volles Risiko, aber wieder alles, setz alles auf eine Karte, nämlich Turnen, und dann schaffen wir das. Und das war krass. Ich bin einer, der relativ schnell Entscheidungen trifft. Ja, ich habe dann eine Nacht, glaube ich, drüber geschlafen oder halt auch nicht geschlafen im Prinzip. Ja.
Hattest du geschrieben, glaube ich mal.
Ja,
nicht die also Nacht, das tat schon weh. Ja, aber ja. Dein Vater hat sich ja Gott sei Dank bei dir dann gemeldet.
Ja, das war bei uns immer so. Wenn wir so einen Streit hatten, egal wie extrem, hat einer von uns beinahe am nächsten Tag angerufen und wir haben darüber geredet oder probiert, sich zu erklären. So dieses Wort Entschuldigung ist da eigentlich nie gefallen bei uns.
Das könntest du ja jetzt mal machen.
Wieso? Es hat ja alles geklappt. Nein, dachte, mittlerweile, können wir uns auch mal entschuldigen, wenn wir uns irgendwie blöd angefahren haben. Ne? Das geht jetzt, seitdem wir aufgehört haben mit dem Sport. Aber in dem Fall hat dann Papa damals angerufen, ja, und wollte sich dann wieder erklären, ja, du weißt doch, ich denk doch nur an deine Gesundheit und was weiß ich. Und meine Antwort oder meine Entschuldigung darauf war dann einfach nur, Vater, halt's Maul, wir ziehen durch. So sah das halt damals aus. Ne? War halt einfach de facto so.
Gut, aber du hast.
Und das wollte er auch hören. Also das war dann nicht so, dass er irgendwie dann gesagt hat, wie redest du mit mir? Sondern genau das wollte er hören.
Weil er das, kennt dich ja auch.
Ja, und in dem Moment, das war echt krass. Ja, ich hatte Semesterferien gerade und ich habe von heute auf morgen einfach alles wieder umgestellt. 2-mal am Tag trainiert, Ernährung angepasst, Schlafrhythmus etc. Und die Formkurve ging sowas von steil nach oben.
Also kein Kinobesuche mehr, kein Weggehen, nee. Keinen richtigen Urlaub mehr. Nicht das, was die jungen Leute von heute machen. Du hast einfach wieder geturnt.
Einfach nur geturnt.
Einfach nur geturnt. Aber es hat dann zum Erfolg geführt. Und ja, ich habe mich auf Rio gefreut. Der Typ wird ja irgendwann nochmal eine schöne Rekür da machen. Mit welchem Ausgang auch immer, aber natürlich haben sich ganz viele Sportbegeisterte und vor allem auch an der Sporthochschule, wie auch immer, Freunde von mir, darauf gefreut, dass du im Turnen hoffentlich nochmal antrittst. Und es ist ja dann auch so gewesen, nur im Februar 2016, nämlich ein paar Monate vor den Olympischen Spielen, ich glaube ein halbes Jahr fast, ne? Da hast du dich im Training verletzt. Alles war ausgerichtet auf Rio und dann kommt die Verletzung. Erzähl nochmal, wie war die Verletzung?
Ja, das war keine neue Verletzung, sondern die Schulter hat sich bei mir in den Jahren ab 2012 eigentlich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Ne, es ist klar, es ist einfach im Turnen auch ein gewisser Verschleiß dabei. Und die Schulter
das
war,
glaube ich.
Ja, und die Schulter war irgendwann angeschlagen und ja, man konnte einfach da teilweise nichts mehr retten, sondern einfach nur gucken, dass es nicht unbedingt schlimmer wird. Und Sehnenanrisse, die kriegst du halt, wenn du immer weiter belastest, kriegst du die halt nicht weg. Und dann habe ich schon immer zu den Wettkämpfen oder zu den großen Wettkämpfen in 2014 und 2015 es gerade so hingekriegt. Und dann kam Februar 2016, wo ich mich am Reck nochmal irgendwie blöd vergriffen habe und dann einen Riesenschlag in die Schulter bekommen habe oben, wo ich dachte, okay, gut, jetzt ist absolut was kaputt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Oberarmkopf oben und das Schulterdach gerannt ist und da wie so ein Pürierstab einmal durchgegangen ist. Also das war so ein...
Warte mal kurz, ich muss mir das kurz vorstellen. Ja, okay.
Ja, das ist echt, ich kann das, als wäre es gestern, könnte ich das noch nachempfinden, wie das da oben einmal durchgeschrubbt hat, ne? Und ich dachte, okay, gut, jetzt muss auf jeden Fall die Sehne ab sein, ja, die eh schon angerissen war. Und dann sind wir direkt ins MRT. Aber da konnte man ja nur sehen, dass es halt weiterhin riesig, riesig entzündet war und einfach ja, schon kaputt war, aber die Sehne war halt noch dran. Ja, und dann haben wir es probiert, erstmal so konservativ wie möglich zu behandeln, aber ganz, ganz schnell konnte ich den Arm halt gar nicht mehr über die Waagrechte heben und konnte in der Turnhalle auch einfach nicht mehr viel machen.
Ja, aber dann war das ja so wie ich es in deiner Biografie gelesen habe, ich komme da immer wieder drauf zurück, Grüße an den Kollegen Kai Psotter übrigens, der mit dir geschrieben hat, richtig?
Genau.
Auch sehr schön, wie ich finde, wenn man sportbegeistert ist, kann man das gut nachlesen und vielleicht auch nachempfinden so ein bisschen, was für ein Verzicht man beim Leistungssport im Leben eigentlich machen muss oder welche Verzichte man eingehen muss. Nach dieser Verletzung hattest du ja einen Vertrag anscheinend mit einer Fernsehsendung und du hast es trotzdem durchgezogen. Wenn man das mal beschreibt, in dieser Phase konntest du anscheinend ja nicht mal eine Tasse heben zum Kaffee trinken. Du hattest Schwierigkeiten beim Autofahren, alles ohne Schmerzen. Du hast Schmerzmittel genommen wie M&Ms. Diese Phase war ja ziemlich krass. Aber warum hast du diese Dinge dann noch so durchgezogen?
Gut, klar. Wir hatten den Vertrag. Sicherlich durch eine Verletzung wirst du da immer rauskommen. Na, aber wir sind halt auch, sprich, also wenn ich von wir rede, meine ich damit mein Management, mein Manager Klaus Kercher und mich. Dann sind wir auch so, wenn wir etwas zusagen, dann machen wir es auch. Ne? Und plus natürlich, man darf nicht vergessen, ich bin halt Turner und kein Fußballer. Also da geht es halt auch ums Geld. Ja, und wenn so eine Fernsehshow, wo eine Produktion über 4 Wochen läuft, halt auch dementsprechend lukrativ ist, dann muss ich halt das auch ein bisschen abwägen, ob ich das machen sollte oder nicht. Glücklicherweise wurde die Show in Köln aufgezeichnet, sodass ich das dann auch trotzdem mit Training noch koppeln konnte. Also ich habe dann trotzdem auch noch in der Turnhalle was gemacht. Ich hatte habe weiter einen guten Orthopäden auch in Bergisch Gladbach bei Köln sitzen. Mit dem habe ich ganz eng zusammengearbeitet und wir haben probiert, die Schulter in den Griff zu bekommen.
Okay, hast du es quasi kombiniert, aber trotzdem war dir damals bewusst, dass du diesen Traum-Goldmedaille irgendwie auch in gewisser Weise ein bisschen gefährdest?
Nee, so habe ich es auch gar nicht gesehen, sondern eher, dass ich mit dieser Fernsehshow eher ein bisschen abgelenkt werde und bei Laune bleibe. Ja, also ich habe das nicht in der Hinsicht betrachtet, dass wir gesagt haben, hey, jetzt trainierst du weniger deswegen, jetzt versaust du dir deinen Olympiatraum ganz und gar nicht. Wir haben das dann eher positiv wieder gesehen, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich ist es ganz cool, du kannst die Zeit nutzen durch auch andere Sachen, wo die Belastung ja aber jetzt nicht so groß waren für die Schultern, ne? Da irgendwie drin zu bleiben, man hat ja trotzdem täglich für diese Show, hast du 6, 7, 8, 9 bis 10 Stunden haben wir geübt für diese Auftritte, die wir hatten. Und eigentlich war das beste Parallelprogramm, weil ich fahren konnte damals, okay. Weil in der Turnhalle ging halt wenig, aber dort habe ich mich trotzdem körperlich betätigt, sodass ich irgendwo fit geblieben bin und habe gleichzeitig meine Physio gemacht, weil dort vor Ort ein Physio war, plus mit dem Orthopäden halt gearbeitet. Also insofern haben wir es in dem Fall clever kombiniert, plus, dass ich damit dann auch noch natürlich ein bisschen Geld verdienen konnte.
Genau, und dann bist du auch bei Dr. Müller-Wohlfahrt gewesen, der dich mal in MRT gesteckt hat und hat dann noch festgestellt, dass du ja, ich zitiere, keinen Supraspinatus sehen Abriss hattest, sondern auch in einem Schleimbeutel und einem Schulterblatt entzündet war und auch die Bizepssehnen entzündet waren. Ja. Aber er hat gesagt, du fährst trotzdem zur Olympia.
Mhm.
Ein komischer Zwiespalt.
Ja, absolut. Vor allem, wie du es gesagt hast, ich habe vorher mit verschiedenen Ärzten dann zusammengearbeitet, Physios und auch mit Cyrus natürlich viel hier in Unterhaching, der es immer wieder hingekriegt hat, im letzten Moment meine Schulter fit zu kriegen für die großen Wettkämpfe. Aber da habe ich nicht mehr dran geglaubt irgendwann. Ja, also da war wirklich vor Rio oder bevor ich zum Müller-Wohlfahrt gekommen bin, habe ich gesagt, hey, das wird nichts mehr. Das Ding ist kaputt. Ich will jetzt nur noch eine Empfehlung für einen gescheiten Chirurgen haben. Das war eigentlich meine Intention, warum ich zum Müller-Wohlfahrt gegangen bin. Nicht, weil ich von dem behandelt werden wollte, sondern eigentlich nur eine Empfehlung für einen guten Chirurgen haben wollte, weil ich dachte, er hat schon ein gutes Netzwerk. Er ist ein sehr bekannter und renommierter Arzt.
Also du hast fest mit einer OP gerechnet?
Ja, definitiv. Ja, und dann stehe ich da und klar, MRT gemacht, alles mal durchgecheckt und hin und her, schaut sich die Bilder an und sagt dann halt nur, ja, das ist kaputt, das ist kaputt und das ist kaputt, aber du fährst trotzdem zu Olympia. Ja, und das war.
Und der starke Fabi ist dann erstmal um die Ecke gegangen und hat vor dem neuen Rathaus von München ein bisschen geheult.
So ungefähr. Ja, also ich war dann nachmittags noch bei seinem Osteopathen im Einsatz und hatte dann halt ein bisschen Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, hier, meine damalige Freundin war dabei, geht doch vielleicht ein bisschen hier am Marienplatz rum, Rathaus etc., geht ein bisschen spazieren, esst eine Kleinigkeit. Und dann haben wir uns da unten vor seiner Praxis einfach auf die Wiese gesetzt irgendwann. Und dann liefen mir die Tränen da runter auf einmal, weil ich auf der einen Seite es leid war, langsam von den Ärzten zu hören, wir kriegen das hin und wir machen das schon. Und andererseits hat er natürlich genau diesen wunden Punkt getroffen oder nochmal diesen letzten Hoffnungsschimmer geweckt bei mir, dass ich ja doch noch meinen großen Traum erreichen könnte. Und da war ich halt total verzweifelt, aufgelöst, wusste nicht genau, weshalb, wieso, warum. Aber als wir dann nach dem Nachmittagsprogramm dann nochmal abends bei ihm waren und ich dann auch zu ihm gesagt habe, okay, passen Sie auf, das war eigentlich nicht mein Plan, da jetzt noch hinzufahren, aber erzählen Sie mir erstmal, wie Sie es anstellen wollen. Dann sagte er, ja, wir machen alles ohne Schmerzmittel und ohne Cortison. So, und den Ansatz kannte ich bisher noch nicht. Ne? Also ansonsten alle immer schnell Cortison rein oder nimmst du wieder Ibuprofen, nimmst du wieder Voltaren-Tabletten.
Ist ja auch gewohnt, Schmerzmittel zu nehmen, wie ich schon eben erwähnt hatte.
Ja, und
jetzt hat er weiter reingedrückt.
Ja, natürlich, aber die haben nichts mehr gebracht. Irgendwann wirst du ja auch resistent dagegen. Ja, und deswegen.
Es ist ja auch nicht so gesund, habe ich mal gehört.
Auf gar keinen Fall. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass er diesen Ansatz einfach auch hatte, dachte ich dann, okay, dem musst du einfach noch eine Chance geben. Ja, plus hat der Müller-Wohlfahrt so eine ganz ruhige Art an sich und du fühlst dich einfach so wohl und gleichzeitig aber dann auch wieder motiviert und glaubst auch wieder daran. Ja, und das hat der irgendwie.
Schönen Gruß an Pep Guardiola übrigens in diesem Moment, der ihn ja nicht so gut fand.
Naja,
sag ich jetzt mal neutral.
Naja, die Geschichten kenne ich auch so ein bisschen, aber wie gesagt, das hat halt in dem Moment gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance.
Ja,
und
plus seine Osteopathen, Huub Westhoven kam, ne? Der Holländer.
Ja, genau.
Nicht der Flying Dutchman, dein Turnkollege, sondern da kam ein lustiger Holländer
genau.
Um die Ecke, der dich erstmal ganz schön veräppelt hat.
Ja, so ein bisschen. War ja der Osteopath vom Robben, glaube ich. Der hatte den mitgebracht irgendwie da nach
Robben,
München.
Ja, der jetzt bei FC Groningen übrigens ja wieder Fußball spielt.
Echt?
Der hat es nochmal unterschrieben für ein Jahr.
Ja, Wahnsinn.
Aber auch nur, weil es sein Heimatclub ist. Für keinen anderen Club der Welt hat er das gemacht.
Ist doch schön. Kann auch nochmal ein paar Spiele machen. Aber ja, und der Huub hat halt natürlich dann einen Spruch rausgekloppt, so nach dem Motto, hey, ja, ich will, dass du auch zu Olympia fährst, ich mach dich fit, aber eigentlich ist es blöd, weil mein holländischer Kollege, der soll dich ja
schlagen.
Der soll dich ja schlagen. Aber gesagt, wenn ich dich fit mache, dann musst du aber auch am Rekstock musst du gewinnen.
Am Rekstock?
Ja, ich glaube, auf Holländisch heißt halt dann Rekstock, ne? Und es war lustig, er hat auch einen super Akzent drauf gehabt, aber es war halt einfach auch ein tolles Team dann. Und ja, wie gesagt, bin halt dann auch den Weg gegangen. mit dem Müller-Wohlfahrt, mit dem Hüb, mit dem Syrus. Syrus war ja dann auch in Rio mit dabei. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis die Behandlung, so wie wir es gemacht haben, dann letztendlich angeschlagen hatte.
Du hattest zu dem Zeitpunkt 10 Wochen Zeit, nur noch bis Olympia eigentlich.
Ab dem Moment, wo die letzte Spritze dann wirklich gewirkt hat. Na, also davor waren auch schon wieder 6, 7, 8 Wochen vergangen, wo wir alles Mögliche ausprobiert haben mit der Schulter und es wurde und wurde nicht besser und wenn nur minimal, ja. Aber als dann die finale Spritze da quasi kam, war dann 2, 3 Tage später, war die Schulter beschwerdefrei.
Da muss man auch sagen, das war kein Doping, das ist alles legal.
Ja, und selbst Cortison ist
angemeldet,
ja, ist ja legal.
Muss es werden bei der Dopingagentur im
genau.
NADA, ne?
So schaut's aus, ja. Wenn du das dann angibst, dann ist auch alles gut. Ja, und es war halt dann, dann war es aber richtig krass, weil wir hatten im Prinzip 8 Wochen, bis Olympia losging, 10 Wochen, bis das REC-Finale losging, aber nur 3 Wochen, bis die deutschen Meisterschaften sind, was ja erstmal die interne Qualifikation bedeutete. Ich musste mich ja erstmal für das deutsche Team qualifizieren. Ich wurde ja nicht einfach direkt nominiert, nur weil ich wieder schmerzfrei war.
Ja, die haben in Hamburg stattgefunden. Da kommen wir gleich hin. Eine Geschichte will ich noch vorher erzählen, weil ich die so grandios finde. Dein Vater kommt da wieder ins Spiel. Hat er noch so einen Bart eigentlich?
Der hat immer noch einen Schnurrbart, ja.
Ja, einen Schnurrbart? Das ist stark. Den würde ich auch gerne mal bei dir sehen. Das war so ein Markenzeichen immer, ne?
Ja, ja. Aber das klappt bei mir nicht so gut.
Das sieht ein bisschen doof aus da. Ja, aber ist ja kein Problem. Das, wenn du älter bist, kannst du den vielleicht tragen.
Schauen wir mal.
Auf jeden Fall, dein Vater hat dich zu einem AC/DC-Konzert mitgenommen. Ist das richtig?
Ja.
Und du fandst die Musik damals ja nicht toll, aber dein Vater fand sie großartig und kann jedes Lied auswendig?
Ja, also was heißt nicht toll? Also dadurch, dass er halt immer Rolling Stones, AC/DC, Pink Floyd, Genesis, Deep Purple und so weiter gehört hat, vor allem wenn wir nach Südfrankreich in Urlaub gefahren sind früher mit dem Auto und er haut dann noch die alten Hörkassetten dann rein bei 10, 11, 12 Stunden Fahrt, waren wir natürlich als Kinder ein bisschen irgendwann abgehärtet und hatten nicht mehr so Bock. Mittlerweile höre ich den Kram auch super gerne. Und zu dem Zeitpunkt...
Ja, da fehlt mir noch der Schnauzer.
Alter, ja, klar. Und die Teufelshörnchen.
Was ist das?
Von AC/DC.
Ach so, okay.
Und ja, aber zu dem Zeitpunkt 2016, ja, er hatte halt dann noch eine Karte übrig und das Konzert war in Düsseldorf. Wir haben vorher in Köln trainiert. Und dann hat er auch gesagt, hey, kommst du mit, oder? Und dann dachte ich, komm, das machen wir jetzt. Ne? Also wir waren auch da in so einer Phase, ab dem Moment, wo die Spritze von Müller-Wohlfahrt gewirkt hat, haben wir uns halt wirklich auch erstmal zusammengesetzt und haben einen Plan geschmieden. Ne? Haben gesagt, hey, wo wollen wir hin? Wie wollen wir das jetzt hinkriegen? Ja, wir brauchten halt irgendwie...
Jetzt zuckt meine Schulter gerade, weil wir die ganze Zeit über Schulter
ja. haben. Ja, bist ja auch alt. Auf jeden Fall hatten wir halt eine Marschroute festgelegt und ja... Dann dachte ich mit dem Konzert, komm, das machen wir jetzt zusammen, so als...
Schweißt euch ja auch zusammen.
Ja, als Event nochmal, wir zwei und dann Fight Club bis Rio, ne? Und das war halt echt, Vater sagt bis heute, das war die Kickoff-Veranstaltung, das war die Auftaktveranstaltung für das Rio-Comeback im Prinzip, nach
ja,
der
da,
ganzen
Misere. Ja, da wollte ich
Misere.
Drauf hinaus. Quasi vom Highway to Hell zu TNT.
Dynamite, ja.
Ja, das ja. war so eure Tour eigentlich. Ja. Und von da an war ja. Rio im Kopf.
Ja, es war Wahnsinn. Allein diese, wie gesagt, das war dann von da aus, glaube ich, 2,5 Wochen bis zu den deutschen Meisterschaften. Das war abgefahren. Also wie wir uns da gesteigert haben. Wir haben nicht unmenschlich viel trainiert. Ne? Wir haben natürlich intensiv trainiert, aber sehr, sehr bewusst und konzentriert und ganz genau überlegt, wie viele Wiederholungen pro Gerät und dies und das. Also wir haben ganz genau geguckt, dass wir mich nicht verheizen. Ich habe alles andere nebenbei getan, sei es mit Physio, Ernährung. Ich habe innerhalb dieser 3 Wochen bis zum Deutschen Meisterschaft 5,5 Kilo abgenommen, ja, die ich mir über die Zeit, wo ich ja nicht so viel machen konnte, einfach zugelegt hatte. Und weil ich wusste, ja, bei 6G, die am REC wirken, spürst du halt jedes Gramm, ja, jedes Kilo. Ey, 5 Kilo wären 30 Kilo mehr im Prinzip, die du da halten musst oder die so eine Schulter halten musst, die eh kaputt ist, ja. Und deswegen alles für diesen Traum gegeben und Wahnsinn, dass das dann so, so schnell ging und ich wurde dann nach 5 Wochen 5 Wochen nach der Behandlung von Müller-Wohlfahrt, wurde ich dann für die Mannschaft nominiert und war auch.
Ja, du hast ja auch gut abgeliefert. Meistertitel Nummer 39 und 40 am Boden und am Reck.
Ja.
In Hamburg dann bei den genau. Deutschen Meisterschaften. Du hast am Reck auch noch ein bisschen an deinem Programm gefeilt, quasi ja noch ein bisschen Schwierigkeitsgrad draufgebaut. Das hat dein Vater gesagt, das musst du machen.
Ja, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte ein bisschen ruhiger machen und sagen, hey, komm, wir machen erstmal was Sicheres. Und er sagt, nee, vergiss es. Du musst dich hier wieder ins Gespräch bringen, wenn du da mit einer einfachen Übung aufschlägst. Das interessiert
hätten die
keinen.
Hätten die sagen können, hier, Bronzemedaille, Silbermedaille und die Goldchance kriegt er nicht. Da fährt ein anderer mit?
Hätte schon, klar. Hätte ich nicht die Leistung gebracht. Aber wir hatten ja noch eine Qualifikation, dann zwei Wochen später. Und da war ich aber dann schon wieder bei, sagen wir mal, 95%. Und habe am Reck dann auch schon die Übung geturnt, die ich auch in Rio geturnt habe. Und da habe ich natürlich nochmal das.
Da muss ich auch nochmal kurz aktuell Lewandowski zitieren, der ja auch gesagt hat, er ist bei 90%. Da musst du schon ziemlich gut gewesen sein da wieder.
Ja, war ich auch. War wirklich schon wieder sehr, sehr weit vorne dabei. Und da, also klar, ich habe bei den Deutschen gezeigt, hey, mit mir ist wieder zu rechnen. Ich bin wieder im Kommen. Ja, und dann nochmal zwei Wochen später habe ich denen gezeigt, hey, ich bin wieder da. Ja, und dann nach der Leistung, die ich da gebracht habe, ging kein Weg mehr an mir vorbei. Plus war der damalige Bundestrainer auch natürlich auch sehr froh, dass ich wieder dabei bin. Ja, ist ja ganz klar. Wir haben so viele Jahre schon da zusammen verbracht und ich stand auch mit ihm immer im Kontakt, auch während der schweren Zeit mit der Schulter und habe immer ihn auf dem Laufenden gehalten und er hat mir aber auch klar zu verstehen gegeben, hier, das ist jetzt hier kein Freifahrtschein für dich, du musst dich auch qualifizieren, du musst Leistung bringen und das ist ja auch genau richtig so. Was anderes wollte ich auch nicht, ich wollte ja nicht aus Mitleid mitgenommen werden und insofern
du hattest es dir verdient.
Haben wir uns dann wirklich in kürzester Zeit wieder zurückgekämpft. Manche Athleten haben das auch gar nicht geglaubt. Gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, du hast doch simuliert die ganze Zeit, du wolltest dich doch nur ausruhen.
Ja, genau.
Ja, aber war nicht. Ich hätte ja gerne auch vorher noch ein paar Wettkämpfe gemacht, aber ja, Kopfspiel gesprungen, letztendlich haben wir es hingekriegt.
Und als du die Klamotten dann angezogen hast, bei der Klamottenausgabe für jeden Athleten, ja, ihr kriegt ja dann immer, also ich habe es ja noch nie erlebt.
Volle Montur.
Nebenbei erwähnt. Und da hast du Gänsehaut bekommen.
Ja.
Hast du zumindest so beschrieben. Das ist einfach für dich unfassbar grandioser Moment.
Oder? Ja, ich meine, es war das vierte Mal, dass ich das erleben durfte, diese Einkleidung. Und jedes Mal ist das ein grandioser Moment, klar. Nicht, weil du jetzt hier viele Klamotten kriegst, sondern einfach, weil du so stolz bist. Du bist so stolz, dass du es geschafft hast und dann kriegst du die Klamotten und darfst dein Land bei den Olympischen Spielen repräsentieren. Und klar, es gibt auch immer mal wieder Kleidungsstücke, wo du sagst, okay, gut, das ist jetzt nicht ganz so mein Style, aber das ist in dem Moment, das ist sowas von egal, weil alle haben die gleichen Klamotten, alle aus der deutschen Delegation und das ist so ein Wiedererkennungswert und so eine Kollektion wird auch nicht im Handel verkauft, weißt du, das kriegen halt wirklich nur die Olympiasportler und das ist halt einfach ein total besonderer Moment für jeden von uns gewesen und klar, habe ich da Gänsehaut bekommen und dachte, hey, wir sind da, wo wir hin wollten, ja. Haben zwar jetzt noch ein paar Wochen vor uns mit Trainingslager und Vorbereitung, aber wir haben es geschafft. Ja, wir sind dabei.
Und damit verbunden auch ein Wunsch, den du vielleicht auch gern erfüllt gehabt hättest, der aber aufgrund deiner Sportart nie möglich gewesen ist. Und zwar, dass du die deutsche Mannschaft ins Stadion führst bei der Eröffnungsfeier. Das hättest du ja dieses Mal gerne gemacht. Aber warum ging es nicht und warum ist das vielleicht nie, ja, warum ist das vielleicht eine Wunde, die doch ein bisschen aufgegangen ist?
Na, was heißt eine Wunde, aber ich hätte 2008 der Fahnenträger sein sollen für Peking Eröffnungsfeier. Das Ding ist, Turnen ist eine der Sportarten, die direkt am ersten Tag schon Wettkämpfe haben und manche denken, ja gut, du gehst dann da in das Stadion ein, das dauert dann vielleicht ein Stündchen oder so und dann gehst du wieder raus. Aber du stehst halt schon stundenlang davor in den Katakomben, wartest und es ist einfach anstrengend. Ja, und wenn du am nächsten Tag Wettkampf hast, dann ist das vielleicht nicht die beste Vorbereitung dafür. Deswegen habe ich damals in Peking das Ding dankend abgelehnt und habe es an Nowitzki weitergegeben.
Der aber auch beschrieben hat, dass es ein großartiger Moment war. Einfach,
natürlich,
ne?
Es ist wunderschön und Andererseits hat der Dirk aber dann auch zu mir gesagt, hey, gut, dass du es nicht gemacht hast. Es war so schweineheiß, in den Katakomben unten zu warten. Die hatten ja dann so einen grauen Anzug an. Und deswegen war das schon die richtige Entscheidung damals. Ne? 2016 dachte ich aber dann wiederum, hey, diesmal ist es mir egal. Das sind meine vierten Olympischen Spiele. Ich will wirklich alles einfach nochmal erleben, mitnehmen. Und habe mich dann im DOSB angeboten, habe gesagt, hey, passt auf, diesmal würde ich nicht absagen, wenn ihr mich fragt. Ja, aber diesmal haben sie halt ein Kriterium auferlegt, dass die Sportler, die am nächsten Tag Wettkampf haben, in der Auswahl nicht in Frage kommen. Ja, war natürlich in dem Moment schade. Ich hatte zweimal erlebt, mit der Fahne einzulaufen, nämlich 2015 bei den Europaspielen in Baku und bei der Universiade in Korea. Da durfte ich beide Male die Fahne reintragen. Ist natürlich nochmal was anderes als Olympische Spiele, aber es war auch ein wahnsinniger Moment. Ja, und wenn du die ganze Delegation hinter dir hast und also es ist was Besonderes.
Okay, aber du hast sowas dann ja auch schon erlebt.
Ja.
Und deshalb ist das ja auch
genau. In deinem Herzen. Genau, und in Rio, klar, mit der Goldmedaille hat das dann alles entschädigt. Letztendlich, dann war es egal, ob ich jetzt die Fahne reingetragen habe oder nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall schon mal eine Riesenehre und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich überhaupt gefragt wurde 2008. Ne? Also das war schon besonders.
Und du hast es vielleicht auch geschafft, weil du dir vielleicht an einem Fußballer, wenn ich jetzt mal den Namen Bastian Schweinsteiger nenne, vielleicht ein Beispiel genommen hast, der 2014 als Deutschland Weltmeister geworden ist, ja als in Anführungsstrichen Kämpfer, dadurch dieses Turnier gegen vorher abgeschrieben war, quasi mit seiner Verletzung sich reingeboxt hat, sich reingekämpft hat ins Turnier, immer wieder quasi nochmal einen Rückschlag erlitten hat, aber dann am Ende doch der Held war und auch vor allem den langen Atem bewiesen hat, sein Ziel erreicht zu haben. Das verbindet dich dann auch mit anderen Sportlern. Hast du quasi Basti oder andere denn so als Vorbild vor dir? Oder was heißt als Vorbild, aber so ein bisschen als Beispiel?
Natürlich gibt es Sportler, wo ich auch immer gesagt habe, hey, das sind für mich Vorbilder. Sei es ein Muhammad Ali, war für mich auch immer einer, wo ich gesagt habe, hey, Wahnsinn, ja, für was er sich auch immer eingesetzt hat, ja, und was er auch alles riskiert hat letztendlich und wofür er auch bezahlen musste. Aber das war für mich auch schon immer so einer oder überhaupt so eine Geschichte, dass ich gesagt habe, hey, ich bin, wer ich bin, ja, ich lasse mich da auch nicht verstellen, bin aber auch nicht der jetzt immer nur auf Krawalle und auf Konflikt aus ist, überhaupt nicht. Ne? Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eigentlich, aber
deshalb sitzen wir ja hier auch zusammen.
Ja, klar, mit einem Gläschen Rotwein wir zwei, ne? So, wie es halt ist. Und
stimmt.
Kerze haben wir noch nicht an, aber das müssen wir ja, mal bei der ersten.
Primitivo, also ich meine,
ja,
trägt dazu bei, dass hier sehr viel Harmonie herrscht.
Ja, immer. Auf jeden Fall. Nein, aber klar, gab es Sportler, an denen ich mich so ein bisschen orientiert habe, aber habe probiert, mein eigenes Denkmal zu schaffen, so ein Stück weit, ne? Und meinen eigenen Weg da zu gehen. Und letztendlich ist es ja schön, dass es dann doch wieder so viele Parallelen zwischen den Sportlern gibt, weil man ja doch ähnlich tickt oder eigentlich viele auf eine ähnliche Art und Weise nur erfolgreich sein können. Und da ist ja schön, dass es da so viele Gemeinsamkeiten dann zu verschiedenen Sportarten auch gibt.
So, Fabi, 55 Minuten sind jetzt schon rum und wir sind noch nicht mal in Rio angekommen. Einerseits ja okay, weil die Geschichten sind es auch wert zu erzählen, aber ich glaube, wir machen hier einen Break und erzählen erst nächste Woche dann wirklich die Geschichten aus Rio, die Geschichten deines Triumphes in Episode 1, Part 2. Bist du damit einverstanden?
Ja, absolut. Und Sascha, du kennst mich. Ja, wenn ich da mal ins Erzählen komme, vor allem bei den ganzen Geschichten und Erfahrungen, die ich in der Turnerei erlebt habe, dann ja, finde ich da irgendwo kein Ende.
Ist ja auch in Ordnung. Du hast viel erlebt, aber wir können das ja auch ein anderes Mal noch ausschmücken. Das machen wir noch. Und was wir nicht vergessen möchten, ganz wichtig, euch zu animieren. Folgt uns bei Instagram.com Gold und Blech, abonniert unseren Kanal Gold und Blech, schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach auf die Mailadresse goldundblechpodcast@gmail.com oder besucht auch gerne mal die Seiten von Fabi, oder?
Ja.
Du hast ja auch ein paar.
Ja, natürlich. Instagram, Facebook oder meine Homepage, überall werden wir euch auf dem Laufenden halten, was den Podcast angeht, neue Folgen, ein paar Behind-the-Scenes-Sachen sicherlich auch mitbringen. Und vor allem jetzt direkt am Anfang unter den ersten 1000 Followern oder Abonnenten unseres Podcasts verlosen wir oder verlose ich eins meiner Nationalmannschafts-Turntrikots. Freue mich drauf, an einen von euch das Ding schicken zu können. Und vor allem freuen wir uns dann auf Bilder, wenn jemand von euch wagt, so einen Badeanzug anzuziehen. Viel Spaß dabei.
Ja, darauf freue ich mich wirklich sehr. Auf den oder diejenige, die sich in diesen engen Anzug reinpellen. Ist ja wirklich sehr eng, oder? Muss man sich so vorstellen. Ne? Das ist ja hauteng.
Ja, wie gesagt, ist wie ein Badeanzug. Also da passt nicht viel Luft noch drunter. Aber sieht auf jeden Fall schick aus.
So, ihr habt's gehört. Ein schönes Geschenk vom Turnrentner. Was wollt ihr mehr? Und damit sind wir am Ende unserer ersten Episode, Part 1. Weil in der nächsten Woche darfst du ja auch noch mal reden. Und dann wollen wir danach ja alle zwei Wochen hier unseren Podcast bringen. Und du darfst noch mal sagen, wie er heißt, zum Abschluss.
Gold und Blech, Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Quatschen!
Ja, quatschen! Tschö.